Er ist am Grand Prix wie jeder Fahrer, den er selber interviewt hat. Man redet von der grossen Formel 1 Reporterlegende von Roger Benoit, der unter anderem mit Michael Schumacher Zigarren geraucht hat. Auch mit dem Weltmeister Backgammon gespielt. Und ich glaube, meistens besser wie sie. Über das müssen wir natürlich auch reden. Und er hat jetzt vor allem die wunderbaren Geschichten von der Formel 1 zusammengefasst in einem wunderbaren Buch. Darum bist du heute nämlich auch da. Herzlich willkommen zuerst mal, Roger.
Danke für die Einladung.
Du hast da das wunderbare Buch «Formel Wahnsinn» mit dem Dani Loi zusammen geschrieben. Oder du hast vor allem sehr viel über dein Leben erzählt. Und angefangen hat das ja eigentlich mal ganz unspektakulär. Also ich weiss nicht, wie spektakulär du deine Kindheit gefunden hast, aber du bist in Basel aufgewachsen mit Mami und Papi. Du warst ein Einzelkind, hast aber schon früh, glaube ich, den Zugang zum Sport gehabt, oder?
Ja, mein Vater war Spielkommissionspräsident vom FC Nordstern. Und der hat mich dann dort eigentlich im Fußball hineingebracht und so Auswärtsspiel mitgenommen. Und dann habe ich, glaube ich, mit 12 meinen ersten Fußballbericht geschrieben. All gegen Nordstern, das ist etwa Brundrut hinten. Und habe dann noch 3 Kopien gemacht und habe die mit dem Velo
verteilt.
Am Sonntag zu oben noch bei diesen Zeitungen, das war die AZ, Nationalzeitung und Basel Nachrichten, in den Nachtbriefkasten reingefallen. Dann war das am nächsten Tag dann in der Zeitung. Und dann habe ich, glaube ich, jedes Mal 10 Franken oder so bekommen. So hat es eigentlich angefangen.
Du hast dich selber angeboten, das ist dann cool. Also du hast selber das Blatt in die Hand genommen und hast geschaut, dass es abgedruckt wird.
Ja, die haben einfach gewusst, oder Nordstern war einfach verpflichtet, einen Bericht vom Auswärtsspiel zu bringen. Und da mein Vater ja für das verantwortlich war, habe ich es dann halt geschrieben. Und so hat das angefangen. Und dann sind eigentlich immer mehr Zeitungen dazugekommen. Ich hatte dann, glaube ich, mit 15, etwa 6, 7 Schweizer Zeitungen gehabt, wo ich geschrieben habe. Fußball, Handball. Das war dann 1968 ein Kollege von mir. Er hat gesagt, du, ich habe hier eine Einladung in die DDR zu so einem Arbeitslager oder was. Der war politisch sehr interessiert. Ich bin politisch gar nicht interessiert, obwohl ich eigentlich jede Talkshow in Deutschland vor allem genieße, oder? Damit ich auf dem Laufenden bin, aber politisch selber keine Partei und so. Und bin dort mit und dann sind wir so ein paar Wochen dort in der DDR und haben am Aufbau der Deutschen Demokratischen Republik mitgeholfen. Und dann habe ich geschrieben, für die Volksstimme auch geschrieben. Volksstimme Magdeburg.
Und jetzt habe ich aber gelesen, dort hast du dir aber auch schon fast das Leben genommen, weil du so viel Wodka getrunken hast, mit irgendeinem Russ, der das Abzeichen gut gefunden hast, oder?
Ja, das ist wieder eine andere Geschichte. Oder ich habe ja dort, bin 18 und eigentlich kein Alkohol getrunken. Zu oben hat man dann vielleicht mal ein Bier gehabt oder so. Aber dann ist es zu einer Situation gekommen, in einer, so einer Kneipe. Das war in Zoppenitz, Kreis Haldensleben, Bezirk Magdeburg. Das ist ganz wichtig, weil man hätte nicht dürfen aus dieser Region raus, in der DDR. Oder? Und dann bin ich dort zu oben mal in so einer in Beiz, kann man sagen, da waren vielleicht 2 Leute drin. Aber an der Bar war irgendein russischer General.
Mit einem schönen Abzeichen.
Und dann habe ich im Sitzen, die haben ja alle russisch gehabt, das waren ja etwa 70.000, 80.000 Russen dort drin. Habe ich im Sitzen gesagt, ich hätte ob das Abzeichen gibt. Oder? Was es für ein Scherken abzeigen, ich habe natürlich nicht gewusst, aber das hat mir irgendwie gepasst. Oder? Und dann hat er da irgendwie gefolgt und gesagt, ja, wenn ich mit ihm Wodka trinke. Und ich als
nicht
Anti-Alkoholik, aber noch nie Alkohol hatte, oder praktisch nie, habe ich gesagt, ja, kein Problem.
Machst du.
Und dann hat er eingeschenkt, so ein Glas voll Wodka, beide, und hat er gesagt, aber ich muss Ex haben. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben so ein Glas Wodka und habe gemeint, jetzt bist du tot.
Ja, glaube ich dir.
Der Magen hat so brennt und er hat das sofort gemerkt, der Beiz und hat gesagt, hier, Brot und Bockwurst, essen, sofort. Dann habe ich Brot und Bockwurst, dann hat er offenbar ein bisschen aufgeschwemmt. Und dann hat er aber schon das zweite Glas eingefüllt gehabt, der andere, was auch immer. Es sind dann etwa 4 Gläser geworden in 10 Minuten und rechte Gläser voll. Und dann ist der andere schon irgendwie umgekippt und ich auch nicht mehr gewusst, eigentlich, wann ich bin. Aber man hat mir gesagt, ich habe dann einen Besen genommen, sei zum Restaurant raus und auf der Hauptstrasse einfach liegen geblieben.
Auf der Besen?
Mit einem Besen. Und 24 Stunden später bin ich dann irgendwo im Wald auf einer Toilette so irgendwie verwachen. Und dann hat mir ein bulgarischer Arzt gesagt, noch ein Tropfen. Dann wären sie nicht mehr aufgewacht.
Das also, ist wieder mal haarscharf.
Haarscharf, würde ich sagen. Aus meiner kindlichen Dummheit heraus ist es dort relativ knapp zugegangen.
Reden wir mal über deinen Einstieg bei der Formel 1. Seit etwa 1970 bist du, nämlich, 69, bist du mit Blick tätig als Formel 1.
Nein, 1969 angefangen hat es bei einem England-Aufenthalt.
Mit Michael
Ringier, wo mir gesagt haben, so, jetzt gehen wir da, das Rennen mal anschauen. Der Prinz Hatsch. Ich war ja nicht interessiert in Auto, er eigentlich auch nicht. Und sind wir da, Prinz Hatsch ist nur etwa 25 Kilometer von London weg. Das ist noch eine berühmte Stadt in der Schweiz geworden. Aber sind wir schauen. Und nachher hat er gesagt, oh, da gehe ich nicht mehr, das ist mir zu laut. Heute wären die Leute froh, wenn sie noch so laute Rennen hätten. Und ich habe gesagt, ja gut. Und dann sind wir weiter in die Schule in England.
Also du am Morgen und er am Nachmittag auch?
Am Nachmittag ist er noch in die Schule und ja, ich habe immer Pferderennen.
Du hast ein bisschen gut gewettet.
Also er ist ja auch Verleger und ich bin Journalist. Also, was auch immer, wir haben es lustig gehabt. Das war 1969. Und nach 1969 bin ich dann, habe schon 2 Jahre geschrieben für den Blick, bin ich dann auf die Redaktion gekommen am 1. Mai. Und dann ist gleich mal die Frage aufgetaucht, der Herr Luxinger, noch Sportchef, ja, die Formel 1 wird langsam populär. Weil in der Formel 2 hat es ein Rennen gegeben in Senna auf Sizilien. Und dort hat es einen Schweizer Doppelsieg gegeben mit Regazzoni und Siffert. Und dann hat es geheißen, ja, das wird langsam populär und so. Da müssen wir einen schicken, glaube ich mal. Und dann sind 2 zur Auswahl gestanden, etwa einem 35-jährigen Mann und der 20-jährige.
Hey, Bübel.
Und dann hat er gesagt, ja, schicken wir den Jungen. Der
kostet noch nicht viel.
Ich weiß nicht. Mein erster Lohn war übrigens 1169 Franken gewesen, wenn man das will. Aber,
ja,
dann bin ich dort notgedrungenermaßen gegangen und so. Und dann muss ich sagen, ist die Begegnung mit dem ORF, mit der ORF-Legende Heinz Brüller, ist eigentlich das Wichtigste in der Formel 1 für mich, weil ich habe mich dem vorgestellt, weil ich ihn nicht kennt. Er hat schon 5-6 Jahre Fernsehen und Zeitungen gemacht. Und irgendwie hat er mich nicht so unsympathisch gefunden und hat mir allen Fahrern mich eigentlich vorgestellt.
Dort aber wow, er ist wie so ein Mentor.
Ja, weil dort hat es vielleicht noch 10 Journalisten gehabt. Das wäre ja heute gar nicht möglich.
Ja.
Dann sagt Jackie Sue, du darfst noch einen von eurem Land, weil die haben ja die meisten in der Schweiz gewohnt, der Jochen Rindt auch. Und am nächsten Tag Kobi, haben sie gesagt, hallo und so. Das ist heute alles nicht mehr möglich. Da verlaufen sich die 500 Journalisten. Und die meisten Fahrer kennen sie ja nicht einmal und so. Also das kann man gar nicht vergleichen. Aber ich hatte dort das Glück gehabt, dass ich gerade schnell in das
eingeführt worden bin
und mich die Leute interessiert haben.
Oder mit wieso mit haben die dich eigentlich interessiert?
Ja, weil ich einfach gedacht habe, weil das so wahnsinnige, das müssen so wahnsinnige sein. Weil ich bin auch Auto gefahren, aber so eher langweilig, weil mir hat das nicht gesagt, aber ich habe es als Fortbewegungsmittel gebraucht und so und habe gedacht, dass die sind erstens mal Wahnsinn und zweitens, sind dort im Jahr 2-3 gestorben.
Eben.
Oder? Das ist, glaube ich, 1970 ist das dann, glaube ich, vier Karic und der Rind und wegen noch einen. Und dann einen ist schon der Siffercode, Junti.
Ja, man muss wirklich sagen, als du angefangen hast in den 70er Jahren, ist das ein todesgefährlicher Sport. Du hast jetzt gesagt, es sind 1-2 pro Jahr gestorben. Du bist bei vielen dabei gewesen. Mit dem Rind hast du noch vorher eine Zigarre
geraucht,
3 Stunden vor dem Tod. Und ich habe auch noch über das Auto geredet, wo ist das ein Lotus gewesen, oder?
Ja, ja. Also er war ja nicht der Einzige, der das Auto als
gefährlich beurteilt hat.
Der Fittibaldi hat gesagt, jetzt steige ich wieder in
Schwarzen Sarg, ja.
Also das ist dort schon.
Aber du hast das ja Thema gesehen, hätte ich das nicht fertig gemacht. Du hast ein paar Helme gesehen, blutverschmierte Helme. Also du bist damals, ist man hautnah dabei gewesen, wenn die Menschen, die du ja spannend gefunden hast, dann eben...
Eben, das hat mich spannend. Das hat mich eigentlich spannend gefunden, wie die reagieren, wie das so. Man ist ja dort eigentlich gar nicht um den See gefahren, sondern ums Überleben.
Überleben.
Und das hat mich irgendwie ein bisschen... Ja. Fasziniert beim Rind auch an Beerdigung nach Graz. Und dann habe ich aber gesagt, Freunde, Beerdigungen, das ist nicht von mir.
Nein, das hast du schon bei deiner Mami schon. Deine Mami hat sich selber das Leben genommen, hat wahnsinnig Kopf gehabt, da bist du nicht gegangen.
Nein, ich war in England an einem Dingsmatch, an einem Rennen, irgendein Autorennen und habe dann die Mitteilung bekommen und so. Sie hat jahrelang Migräne gehabt. Ich hatte noch nie in meinem Leben Kopfweh gehabt. Aber sie ist das nicht losgeworden. Sie war überall, auch in Amerika. Niemand hat ihr helfen und so. Das ist dann ein bisschen ein trauriges Kapitel geworden. Und da habe ich gesagt, nein. Das würde mir, weil ich relativ ein sensibler Mensch bin, was man eigentlich nicht so merkt.
Du bist sehr ein Helvi-Sibler.
Habe ich gesagt, nein, das würde ich nicht vertragen. Okay. Wenn ich da würde mal an das Grab hin, habe dann auch ein Gedicht darüber geschrieben. Und,
aber beim Rind bist du dann ans Grab gegangen?
Ja, Rind war schon der Erste.
Ja.
Das ist ja, meine Mutter ist erst nachher gestorben. Mein Vater ist 1977 tot ab dem Stuhl gefallen. Eigentlich ein Tod, wo...
Den würdest du wünschen, oder?
So etwas müsste man sich wünschen. Oder
ja, aber auch so, wie du gerne würdest gehen.
Genau. Und, aber eben bei der Mutter habe ich dann geschrieben, glaube am Mutters Grab habe ich geweint, die Tränen flossen auf verwelkte Rosen. Doch das ist alles nur gemeint. Ich stand nie dort, sah nie verwelkte Rosen. Ich sage jetzt mal, das habe ich bei einer Mutter gewidmet.
Ja.
Aber ich habe es gerade nie gesehen. Darüber schäme ich mich auch nicht. So. Und bin dann aber noch einmal an eine Beerdigung gegangen. Vom Clay Regazzoni.
Weil das ist ein guter Film.
Das ist... Da hatte sie einen Unfall in Long Beach. Und dann bin ich 3 Wochen mit ihm in Long Beach geblieben.
Im Spital?
Im Spital in Long Beach. Habe Bilder gemacht und so. Und dann haben wir ja Backgammon gespielt.
Du bist unter das Bett gelegen, oder was?
Ihn haben sie immer gedreht, alle 3 Stunden, wegen der Rückenverletzungen. Und wenn er nach unten geschaut hat, haben wir so einen Papierkorb gehabt, haben das Backgammon draufgestellt und ich bin am Boden gehockt. Und dann hat er können mit den Händen, oder? Wenn er... Und nach 3 Stunden haben sie wieder umgekehrt und so. Aber es hat ja nichts genützt, sage ich jetzt einmal. Sie haben ihn in Basel nachher, der ist ja auf Basel gekommen.
Ist das eigentlich dein bester Freund gewesen? Würdest du sagen, aus der Formel 1?
Nein, mein bester Freund war sicher der Lauda.
Der Lauda?
Ja. Also der Regazzoni hatte ich sehr ein gutes Verhältnis gehabt, weil er oft in der Schweiz ja unterschätzt worden und so. Das war ein super Paar. Ja, 1974 hat er ja dann den Weltmeistertitel im Watkins Glen verloren gegen den Fittipaldi. Oder? Weil Ferrari versagt hat. Nach einem Unfall haben sie das Auto nicht mehr hinbekommen. Im Mosport. Mhm. Eine Woche vorher hatte er einen kleinen Unfall gehabt, dann haben sie das Auto nicht mehr recht hinbekommen. Also es waren dort schon ein Panikorchester. Und dann hat er den WM-Titel am Fittipaldi verloren. Aber dort habe ich schon über den Fittipaldi, weil das der zweite Titel war, 72 ist der erste, habe ich mein erstes und einziges Buch geschrieben über den Fittipaldi. Und so sind wir eigentlich auch gute
Freunde geworden.
Und dann habe ich gesagt, nie mehr Buch.
Nie mehr Buch, weil nachher, ja. Das heißt, du hättest ja vieles können machen, auch noch Rennstall und so übernehmen. Aber lass uns noch schnell über Niki Lauder. Das war schon eine spezielle Beziehung. Weil du bist mit ihm in einem Spital. Du warst der einzige Journalist, der 1975 damals...
76.
Oder 76. Da, genau, direkt, glaube ich, nachdem er ihn schon besäumt hat. Oder wie sagt man dem
da? Nein, das ist einfach eine Woche. Sie haben dort nach Mannheim Ludwigshafen gebracht. Und ich durfte dort die Woche... Weil ich auch Marlene gut kennt und so, bin ich einfach dort in diesem Spital gewesen und habe jeden Tag darüber ganz normal geschrieben, wie geht es jetzt und so weiter. Und dann am Freitag, also am Sonntag ist er ja verunglückt, am Freitag...
Hast du den Unfall eigentlich von ihm erlebt?
Ja, im Pressesaal.
Ja, aber es hat bei dir auch viel gemacht, nehme ich mal an, oder?
Ja, als ich gesehen habe, dass er ihn rausnehmen oder dass er erlebt und so, ist natürlich... Es waren andere Emotionen, als wenn dann
jemand
gestorben ist, sagen wir, beim Siffert 71. Mhm. Aber dann bin ich dann dort, habe ich das Privileg gehabt, dort in diesem Krankenhaus zu sein und zu schreiben. Und am Freitag bin ich vor dem Zimmer von ihm, Marlene war im Zimmer, bin ich geguckt und habe gedacht, ja, was schreiben wir morgen und so weiter. Und dann geht die Türen auf und dann kommt der Pfarrer oder der Priester, was auch immer, stolpert da raus, mir direkt vor die Füße. Und ich dachte, was geht es jetzt da? Mhm. Zum guten Glück hat es noch keine sozialen
Medien
und keine Handy. Ja. Nichts hat es gegeben, oder? Und dann ist sie raus und ich sagte, du, was ist da los? Er ist dann aufgestanden und zur Türen aus. Dann sage ich, du, was ist mit dem Priester da am Boden? Sagt sie, ja, ich habe ihm einen Tritt in den Hintern gegeben. Er hat Niki die letzte Ölung gegeben.
Das war nicht mehr die
letzte. Und dann habe ich gesagt, da haben wir natürlich am Samstag groß gehabt. Letzte Ölung von Niki Lauder, Seite 1 und so weiter. Und das ja keine Online, Internet oder was gegeben hat, haben ja eigentlich alle müssen bis am Sonntag oder am Montag warten, bis sie etwas haben können schreiben. Oder? Wer das online gesehen, wer nach 5 Minuten wer das in Südafrika gesehen und in China und niemand hat mehr gewusst, wer es eigentlich vorgebracht hat. So ist das eigentlich relativ stundenlang eine exklusive News gewesen. Und er hat dann später mal gesagt, das hat mir das Leben gerettet, dass der da mir im Gesicht umeinander gefuchtet
hat. Ah, wirklich?
Ja. Das hat ihm doch... Dann hat er gesagt, so kann ich nicht abtreten, oder wenn mir da einen schon
tot weht.
Ja.
Dann sag mal, die Beziehung zum Schuhmacher.
Schuhmacher, die war durchgeknallt und weil er hat ja oft hat ja sein Team mit dem Priatore und Benetton ja auch beschissen, oder? Kann man sagen. Mm-hmm. Sind auch disqualifiziert worden. Und wenn wieder einmal ein Fall war, habe ich halt den Ausdruck Schummelschumi.
Ja, den hast du erfunden.
Und den hätten wir eigentlich nie von.
Obwohl, da sieht es ja aus, als ob es Wahnsinn
war. Ja, wir haben, das war eine Hassliebe gewesen am Schluss. Oder? Und dann ist er zurückgetreten, 2006. Mhm. Und dann haben wir, 2008 ist er mal nach Monza gekommen. Und im Fahrerlager, einfach das Gast. Ein österreichischer Kollege und ich waren im Fahrerlager gewesen. Und dann kommt er uns entgegen. Wir sagen, hallo Michael, wie geht's und so. Mhm. Und er läuft vor und sagt, ich gebe keine Interviews. Dann hat es dem, das war Helmut Zwickel, ein Österreicher, leider gestorben jetzt. Dann hat es dem ausgehängt. Weil er hat so recht, weil wir haben gar nichts wollen. Er ist einfach durchgelaufen und gesagt, hallo Michael. Und so. Nicht irgendwie Tonband oder irgend so. Und dann hat er den im Kurier am nächsten Tag als Arschloch bezeichnet und so. Und hat eigentlich die Formel 1 aufgegeben. Und das ist einer der Er hat auch schon 10, 20 Jahre fast die Formel 1 gemacht und hat gesagt, nein, machen wir nicht mehr mit. Im Kurier hat er dann wirklich gesagt, dieses deutsche, arrogante Arschloch. Kann man gerade so sagen. So hat er es geschrieben. Ich hätte das jetzt nie geschrieben.
Aber hast du das auch gedacht?
Nein, ich habe gedacht, was soll das? Oder? Weil wir haben gar nichts wollen von dem. Auf alle Fälle ist er ja zwei.
Aber ist er das auch gewesen, dann?
Das kann man ja nicht, das kann man nicht sagen. Das ist, er hat einfach von den Fahrern mit nicht so viel Talent am meisten gemacht. Mhm. Weil er ist der grösste Arbeiter in der Formel 1, eigentlich, den ich je kennengelernt habe. Also Tag und Nacht und so.
Hat er gekämpft?
Man sagt ja, sein Bruder, der Ralf, hat mehr Talent gehabt, aber hat nichts daraus gemacht. Mhm. Aber wie gesagt, kann man nicht nehmen. Er hat Tag und Nacht noch für Ferrari geschafft und ist nachher 2010, vielleicht hätte er es nicht machen müssen, hat er ja ein Comeback gegeben. Mhm. Bei Mercedes. Mhm. Weil Mercedes ist nach 40, 50 Jahren wieder in Formel 1 zurückgekommen. Die haben ja mal aufgehört.
Genau, wegen dem Le Mans-Unfall. Eine schöne Geschichte mit dem Michael.
Und der ist dann zurückgekommen. Mit dem Rosberg ist dort noch gefahren mit ihm. Aber drei Jahre lang ist das Auto eigentlich nie richtig gelaufen. Ich glaube, im dritten Jahr hat er in Valencia ist er Dritter geworden. Das war, glaube ich, der einzige Podestplatz in diesen drei Nachfolgejahren. Okay, ja. Oder? Und, man hat, und nachher hat es geheißen, nein, der Vertrag wird nicht mehr verlängert. Und dann haben sie den Hamilton geholt. Mhm. Aber unser Verhältnis ist in diesen drei Jahren haben wir eigentlich kein Verhältnis gehabt. Bin ich einmal in Japan, hinten auf so einem kleinen Gehweg, wo die Fahrer, die nicht sich nicht zeigen im Fahrlager, haben den Schleichweg genommen und dort bin ich und habe eine Zigarre geraucht. Dann kommt Michael und hat natürlich gerade gewusst, wer. Und hallo, an mir vorbei und bleibt nach 2 Metern stehen und kommt zurück und klopft mir so aufs Knie und sagt, vergessen wir doch, was bis jetzt war, fangen wir nochmals von vorne an.
Einmal hast du eine Liebe im Leben gehabt.
Das ist ein,
oder ist das
ein Versuch,
ein Liebesversuch war.
Aber der hat auch wieder mit der Formel 1 zu tun.
Hast du denn die kennengelernt? Das war eine Hochstaplerin.
Das ist richtig, aber ich hätte die gar nicht kennengelernt. Mhm. Einfach das Schicksal hat offenbar anders entschieden für mich. Aber wie gesagt, mein Leben hat schon so viel Wahnsinn gehabt, das passt der gut dazu.
Das passt gut dazu. Aber Liebe hat dir nie gefehlt im Leben?
Nein, man muss sich, glaube ich, entscheiden. Es ist so. Ich habe nämlich Spass gehabt. Also,
das habe ich auch mitbekommen. Du warst auch kein Kostenverrechter.
Ja, aber man muss sich einfach irgendwann entscheiden. Oder? Man sagt ja, 50% Privatleben, 50% der Beruf. Mhm. Das geht als Journalist, wenn man es richtig macht, geht das nie auf. Also da sind sie immer etwa 70 zu 30. Oder? Und die heutige Generation ist natürlich anders. Oder? Die nimmt sich Zeit und so. Und die sind nicht 50-50, sondern sie sind sogar 60 privat und 40. Was ja, was man auch nicht verurteilen kann. Mhm. Oder? Und das ist aber früher, wenn man den Beruf wirklich geliebt hat, ist das einfach anders gewesen. Man wollte weiterkommen.
Und das hat mitunter zu dem wunderbaren Buch geführt und diesen ganz vielen Geschichten, weil du nämlich nur so erlebst wahrscheinlich, weil du hast dich einfach mit Haut und Haar und 100% quasi das Formel-1-Leben hineinbegeben. Darum gibt es nämlich das Buch, da dürfen wir reinlesen, auch wenn es wahrscheinlich noch hunderte von Geschichten gibt, die du gar nicht erzählt hast, nehme ich mal an. Roger, oder?
Also, ja, weil, eben, wie gesagt,
das
Buch
dann wahrscheinlich als zweites.
Hätte ich 1970 da ein bisschen gesammelt. Und
dann
wäre das doppelt so.
Eine Bandserie von 10 Folgen oder genau. So. Danke vielmals für deine Offenheit und den Einblick in die spannende Formel 1. Wie gesagt, nachlesen kann man das. Das Buch ist draussen und also unbedingt einen Blick wert. Danke vielmals. Und Ihnen zu Hause sage ich auch danke vielmals. Bis bald wieder. Heben Sie Sorge. Ade miteinander.